Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Wir sind schön früh dran mit der Aufnahme. Und Jasmin macht heute den Fall.
Richtig, ich mache heute den Fall, aber bevor es losgeht, erstmal eine andere Sache.
Werbung.
Wir haben euch ja in unserer vorletzten Folge die Naturkosmetikprodukte von Diaona vorgestellt. Und was wir immer total klasse finden, ist, wenn ihr uns auch euer Feedback zukommen lasst. An der Stelle möchte ich mal die liebe Jula grüßen, die mir auch in Bezug auf Diaona ein Feedback geschrieben hat. Sie hat das Balsam von Diaona getestet und meinte, dass es sich super angenehm auf der Haut anfühlt und es auch mit Schminke drüber den ganzen Tag, Zitat, voll geschmeidig hält. Dazu kann ich auch noch einen kleinen Extra-Tipp an alle Frauen geben, die genauso eine zickige Mischhaut haben wie ich. Denn bevor ich mich schminke, trage ich zuerst eine hauchdünne Schicht von einem Balsam auf und trage dann mein Make-up wie quasi eine Creme auf. Das Finish ist dann quasi wie so eine BB-Cream, also wie eine getönte Tagescreme, die auch so kleinere Hautunebenheiten abdeckt. Und danach sättige ich das Ganze mit ein bisschen Puder. Normalerweise fettet meine Haut wirklich mit Make-up super schnell nach, sodass ich innerhalb kürzester Zeit eine krass glänzende Stirn habe. Aber seitdem ich das Balsam darunter verwende, hält mein Make-up aber wirklich irgendwie so den ganzen Tag. Ich habe vorhin zum Beispiel gerade Yoga gemacht. Ich habe mich nicht nochmal nachgepudert oder sonstiges. Und guck mich mal an, mein Make-up sieht doch immer noch top aus, oder?
Wunderschön.
Ja. So, dann möchte ich aber nochmal ganz kurz zum Geruch meine ganz ehrliche Meinung abgeben. Anfangs war dieser für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Andere lieben wiederum den individuellen Geruch der Immotelle. Auch die liebe Jula meinte, dass sie es so ein bisschen an Salatkräuter erinnert. Aber keine Sorge, der Geruch verfliegt super schnell auf der Haut.
Ja, ich weiß auch gar nicht, was du hast. Salatkräuter sind doch was ganz Tolles. Aber du bist generell nicht so der Fan von Salat. Nein, also der Geruch verfliegt nicht nur sehr schnell, sondern vor allen Dingen zieht das auch alles sehr schnell ein und du hast keinen fettigen Film auf der Haut. Das ist mir zum Beispiel ganz wichtig, weil sonst benutze ich so ein Präparat nicht. Ich nutze am liebsten das Mazerat für meine trockenen Stelle an den Armen. Meine Tattoos sehen damit auch sehr schön aus hinterher, schön gepflegt. Und ja, auch Männer pflegen sich wie verrückt, ja? Diejenigen, die Diaona noch nicht kennen, da will ich euch jetzt mal kurz abholen. Bei Diaona handelt es sich um Naturkosmetikprodukte, deren Hauptinhaltsstoff Immortelle-Extrakt ist. Immortelle ist bekannt für ihre antioxidativen und regenerativen Eigenschaften. Durch ihre milde Art der Pflege ist sie also für alle Hauttypen geeignet. Und Diaona bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für die tägliche Hautpflege. Es gibt den Diaona Balsam, das Mazerat und das Bioretinol Face Oil.
Ja, also letzteres, das Face Oil, verwende ich nach wie vor gerne für meine Augenbrauen, da das Retinolöl auch das Wachstum der Zellen fördern kann und ich damit bislang auch schon gute Erfahrungen gemacht habe. Meine Augenbrauen wirken mittlerweile wieder etwas dunkler und fülliger. Ach, und ab und an trage ich es auch so ein bisschen auf meine Stirn abends auf, also nach dem Abschminken, weil es auch die Kollagenproduktion anregen kann und so Falten entgegenwirken kann. Das Mazeratöl verwende ich übrigens gerne als Pflege nach dem Rasieren, da es meine gereizte Haut schnell wieder beruhigt und auch mit Feuchtigkeit versorgt. Ich trage das dann also immer direkt nach dem Duschen auf und habe danach auch wirklich immer schön glatte Beine, ganz ohne Rasierbrand. Das Balsam ist momentan so mein täglicher Begleiter und ersetzt meine Feuchtigkeitscreme. Außerdem wende ich es auch gerade an einer Narbe auf meinem Arm an und habe tatsächlich das Gefühl, dass die Narbe dadurch schon ein bisschen verblasst ist.
Also kannst du ja jetzt risikofrei im Prinzip die Stirn runzeln, wenn man es so nimmt.
Ja, ja, das wird nett. Gut. Ich werde jetzt nicht automatisch 20 Jahre jünger.
Okay, es würde jetzt auch den Rahmen sprengen, euch da jetzt alles über die Produkte von Diaona und deren mögliche Wirkung zu erzählen. Wir legen euch dafür einfach die Homepage von denen, diaona.de, ans Herz. Da ist es wirklich ganz, ganz toll erklärt und das war jetzt auch ganz schön viel Input auf einmal.
Ja, und wenn ihr danach direkt bestellen wollt, könnt ihr mit unserem Gutscheincode AJM20 20% auf eure erste Bestellung sparen. Für Bestandskunden haben wir auch noch einen 10% Code klargemacht. Mit dem Code AJM10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
Den Link zu Diaona und die Gutscheincodes findet ihr selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes. Werbung beendet.
Gut, bevor ich mit meinem Fall starte, Vielleicht kurz die Information. Manchmal passiert es mir, dass ich ewig lange für einen Fall recherchiere und dann mittendrin abbrechen muss, weil ich entweder feststelle, dass der Fall zu kurz ist oder zu uninteressant oder aber der Fall betrügt mich. Und genau diesen Fall hatte ich jetzt tatsächlich mit dem Fall von Cyntoia Brown. Ich kann noch nicht mal genau festmachen, woran es lag, aber ich hatte quasi den ganzen Fall schon durchrecherchiert, war aber nicht in der Lage, den auf Blatt Papier zu bringen und dementsprechend habe ich mir dann einen komplett anderen Fall rausgesucht, den ich auch per Zufall gefunden habe und wirklich sehr interessant fand. Es gibt auch noch keinen Podcast, der davon berichtet hat, zumindest ist mir keiner bekannt. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal starten.
Ja, dann starte mal. Ich lehne mich zurück, trinke ein bisschen Tee. Und lausche ergriffen.
Es ist der 4. April 2004, als eine junge Studentin der Zahnmedizin gegen 1 Uhr über ihren Studienunterlagen sitzt und draußen eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen 2 offensichtlich alkoholisierten Männern wahrnimmt. Zunächst ist sie nur genervt darüber, dass sie sich aufgrund des Lärms kaum noch auf ihr Lernmaterial konzentrieren kann. Doch dann ist es plötzlich still und sie hört, wie eine Glasflasche auf dem Boden zerbricht. Sofort springt sie auf, um nachzusehen, was sich genau vor ihrem Fenster im Essener Westpark abspielt. Sie sieht, dass einer der beiden Männer regungslos auf dem Boden liegt und der andere Mann immer wieder brutal auf ihn eintritt. Sofort rennt sie zum Telefon, weht den Notruf und meldet die brutale Prügelattacke bei der Polizei. Sie beobachtet weiter, wie der Täter noch in aller Ruhe eine Zigarette raucht und anschließend mit einem völlig entspannten Schritt den Tatort verlässt. Genauere Angaben zum Täter kann sie nicht machen, da sie in der Dunkelheit der Nacht nicht viel erkennen konnte. Sie gibt lediglich zu Protokoll, dass es sich um einen Mann zwischen 20 bis 40 Jahren handelt. Als die Polizei im Westpark in Frohnhausen eintrifft, stellen sie fest, dass der Täter sein Opfer regelrecht ins Koma geprügelt hat. Er muss sofort notoperiert werden und liegt anschließend 2 Tage lang im Koma. Während dieser Zeit sind die Ermittler nicht in der Lage, den Mann mittleren Alters zu identifizieren, da er keine Ausweispapiere bei sich trägt. Ebenso wurde in der Zeit auch keine Person in dem Ort als vermisst gemeldet. Als der Schwerverletzte nach 2 Tagen wieder zu Bewusstsein kommt, kann er den Beamten zumindest seinen Namen nennen. Es handelt sich um den 55-jährigen Arno N. Doch er kann sich an nichts mehr erinnern. Der Tatabend scheint sich aus seinen Erinnerungen gelöscht zu haben. Angaben zum Täter kann er also nicht machen. Als die Ermittler seinen Namen überprüfen, stellen sie fest, dass Arno mit seiner Ehefrau Sigrid N. in einer Wohnung in der Nähe des Westparks lebt. Doch warum hat seine Frau ihn nicht als vermisst gemeldet? Arno hat auch darauf keine Antwort. Er kann sich nicht einmal daran erinnern, überhaupt verheiratet zu sein. Der brutale Angriff und das anschließende Koma scheint bei ihm einen immensen Gedächtnisverlust verursacht zu haben. Die Kriminalbeamten suchen also die Wohnung des Ehepaares auf und hoffen, durch die Ehefrau zu weiteren Hinweisen zu gelangen. Dort angekommen stehen sie aber vor verschlossener Tür. Auf Klingeln und Klopfen reagiert niemand. Als sie sich bei den Nachbarn im Haus erkundigen, erfahren sie, dass auch diese Sigrid N. seit 2 Tagen nicht mehr gesehen haben. Vielleicht wisse ihr Sohn, der ganz in der Nähe wohnt, aber mehr. Die Beamten fahren daraufhin direkt zum besagten Sohn und befragen ihn zu seinen Eltern. Dieser gibt an, dass seine Mutter eigentlich zu Hause sein müsste und dass er am Wochenende auch schon vergebens versucht habe, sie zu erreichen. Sie erfahren außerdem von ihm, dass sein Vater Arno starker Alkoholiker ist und es zwischen seinen Eltern oft Streit mit Gewaltanwendung gegeben habe. Auch seine Mutter sei dem Alkohol nicht abgeneigt. In der Tatnacht sei es zwischen den beiden mal wieder eskaliert und sein Vater sei daraufhin zu ihm gekommen. Gegen 0.30 Uhr habe sein Vater seine Wohnung wieder verlassen, um am Kiosk in der Nähe noch was trinken zu gehen. Danach habe er weder von ihm noch von seiner Mutter etwas gehört. Die Aussage des Sohnes reicht der Kripo, um die Öffnung der Wohnung des Ehepaares N. zu veranlassen. Als sie die Wohnung öffnen, fällt ihnen direkt auf, dass einige Schranktüren und Schubladen geöffnet und teilweise durchwühlt sind. Als sie schließlich das Schlafzimmer erreichen, finden sie Sigrid N. tot auf ihrem Bett liegend vor. Ihre Beine sind gespreizt. Blutspuren auf und über dem Bett zeigen das Ausmaß der Gewalt, dem Sigrid N. ausgesetzt war. Ihr Körper weist mehrere Zeichen von äußerlicher Gewaltanwendungen sowie Schnittverletzungen auf. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter sie im Schlaf überrascht haben muss. Neben dem Bett steht auf dem Nachttisch eine Weinflasche sowie noch ein teilweise gefülltes Weinglas. Sie vermuten also, dass sie aus Kummer wegen des Streites mit ihrem Ehemann einige Gläser Wein vor dem Schlafengehen getrunken haben könnte und bereits tief und fest schlief, als der Täter sie attackierte. Wenn es sich um einen Raubmord handelt, hätte der Täter Sigrid N. also gar nicht ermorden müssen, um seine Straftat zu vertuschen. Sie muss so tief geschlafen haben, dass sie den Täter vermutlich gar nicht gehört hat. Auch mitgenommen hatte aus der Wohnung fast nichts, bis auf ein Portemonnaie und ein Telefon. Sigrids Leiche wird sofort zur Gerichtsmedizin gebracht und sämtliche Spuren in der Wohnung werden sorgfältig gesichert. Unter anderem auch eine DNA-Spur, die sich auf der Weinflasche befindet. Die Gerichtsmedizin und die Spurensicherung stellen fest, dass der Täter sein stark blutendes Opfer mindestens 5 Minuten in dem verletzten Zustand auf der linken Bettseite liegen ließ, bevor er es auf die rechte Seite des Ehebettes zog. Dort schnitt und stach er mit einem ca. 25 cm langen Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 14 bis 15 cm, das er aus der Küche geholt hatte, in ihre Kehle. Außerdem weist die Leiche Würgemale und Bissspuren auf der Brust sowie dem Oberschenkelbereich auf. Eine Vergewaltigung kann jedoch ausgeschlossen werden. Die Polizei setzt nun eine 18-köpfige Mordkommission ein, um den brutalen Mörder so schnell wie möglich zu finden. Denn bei so einem brutalen Mord kann es sich durchaus um einen Serientäter handeln. Zunächst gerät Arno N. in den Fokus der Ermittler. Dieser kann jedoch schnell ausgeschlossen werden, da die gesicherte, unbekannte DNA-Spur der Weinflasche nicht mit Arnos DNA übereinstimmt. Die Kripo kann die Tatnacht wie folgt rekonstruieren. Arno verlässt in der Tatnacht gegen Mitternacht die Wohnung seines Sohnes und geht zu einem Kiosk in der Mülheimer Straße in Essen-Frohnhausen. Dort kauft er noch diverse alkoholische Getränke und trifft schließlich auf seinen späteren Angreifer. Die beiden Männer beschließen zusammen weiterzutrinken und gehen zum Essener Westpark. Dann kommt es zu der brutalen Prügelattacke. Der Täter raubt ihm im Anschluss seine Brieftasche, sein Handy, einen Ring und seine Wohnungsschlüssel. Mit dem Wohnungsschlüssel geht er dann zur Wohnung seines Opfers und stoßt dort auf Sigrid N., die er tötet. Die Kripo beginnt nun, Speichelproben von Verwandten, Freunden und Nachbarn zu nehmen, um diese mit den Tatortspuren abzugleichen. Zeitgleich wird auch die komplette Nachbarschaft befragt und es werden im gesamten Ort Plakate aufgehängt und rund 5000 Handzettel verteilt. Ebenso werden etliche Besucher der einschlägigen Kioske und Gaststätten überprüft. 18 Ermittler gehen monatelang jeder einzelnen Spur nach. Doch die Spur zum Täter bleibt aus. Es werden sogar 1100 Männer aus dem Stadtteil Frohnhausen zur Abgabe einer Speichelprobe gebeten. Doch auch hier gibt es keinen Treffer. Da die Ermittlungen ins Stocken geraten, wendet sich die Kripo an das Team von Aktenzeichen XY ungelöst. Am 23.09.2004 wird der Fall filmisch dargestellt, ausgestrahlt und um Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Es wird sogar eine Belohnung von 2.500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Klärung des Falles führen. Doch auch jetzt bleibt der erhoffte Hinweis zunächst aus. 2 Wochen später folgt dann endlich der lang ersehnte Durchbruch in dem Mordfall. Die Polizei bekommt einen Hinweis aus der Bevölkerung, dass sich ein 20-jähriger Mann aus Holsterhausen seit Ausstrahlung der Aktenzeichen XY ungelöst Folge auffällig verhalten hätte. Die Ermittler gehen den Hinweis umgehend nach und suchen den besagten Mann auf. Doch dieser leugnet vehement, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Jedoch weigert er sich, eine freiwillige Speichelprobe abzugeben. Obwohl dies sehr verdächtig wirkt, sind den Ermittlern zunächst die Hände gebunden. Als sie anschließend den Verdächtigen überprüfen, stellen sie fest, dass er in Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zwar nicht in vergleichbarer Art und Weise, jedoch reicht es zumindest für einen richterlichen Beschluss zur Abgabe einer Speichelprobe aus. Als sie den Verdächtigen mit dem richterlichen Beschluss bewaffnet erneut aufsuchen, fehlt von ihm jede Spur. Die Beamten öffnen daraufhin seine Wohnung und finden bei der Hausdurchsuchung diverse Spurenträger, anhand deren sie die DNA analysieren lassen können. Und es folgt eine Übereinstimmung. Es handelt sich bei dem Verdächtigen also tatsächlich um den Mörder. Doch dieser ist längst in sein Geburtsland Polen geflüchtet. Nach Einleitung einer internationalen Fahndung nehmen polnische Polizeibeamte den Mann schließlich fest. Er wird von deutschen Polizeibeamten an der Grenze abgeholt und in das Polizeipräsidium nach Essen gefahren. Noch während der Fahrt folgt die erste Befragung. Doch der Täter schweigt. Auch ein Motiv nennt er nicht. Einzelheiten zu der Tatnacht erzählt er erst später seinem Anwalt. Dieser schildert die Tatnacht wie folgt. Am Kiosk traf sein Mandant auf Arno N. Er sah, dass Arno relativ viel Bargeld in seinem Portemonnaie hatte und ließ sich von ihm auf ein Bier einladen. Anschließend gingen sie in den Park und setzten sich auf eine Bank. In ihm wuchs der Gedanke, dass wenn jemand so viel Bargeld dabei hatte, nur um saufen zu gehen, der musste auch zu Hause ganz viel Geld liegen haben. Er fasste also den Entschluss, ihn auszurauben. Nachdem er Arno mit einer Bierflasche bewusstlos schlug und auf ihn eintritt, ging er zunächst nach Hause, um seine blutverschmierten Schuhe zu wechseln. Danach ging er zur Wohnung von Sigrid N. Er durchsuchte die Wohnung nach Gegenständen, die er mitnehmen könnte, wie Telefone oder Portemonnaie, und wurde dann von Sigrid N. überrascht. Er warf sie aufs Bett, würgte sie, bis sie bewusstlos war, und nahm dann zur Sicherheit ein Messer und schnitt ihr damit in den Hals. Er biss ihr außerdem in die Brust und in den Oberschenkelbereich und fügte ihr auch dort zahlreiche Schnittverletzungen zu. Danach setzte er sich auf sie und rauchte in aller Ruhe eine Zigarette. Anschließend drapierte er sie so, dass sie mit gespreizten Beinen auf dem Bett lag. Vergewaltigt hatte sie nicht. Er wollte jedoch den Anschein erwecken, um so von seiner eigentlichen Tat, dem Einbruch und anschließenden Raubmord, abzulenken. Habgier war also sein Hauptmotiv. Er wollte jedoch ein sexuelles Motiv vortäuschen. Im April 2005 beginnt unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor der Jugendkammer des Landgerichts Essen der Prozess gegen den dringend Tatverdächtigen. In einem Gutachten heißt es, dass er trotz seiner Volljährigkeit noch nicht ganz ausgereift ist. Er lebt noch bei seinen Eltern, hat keinen eigenen Hausstand und auch noch keine Berufsausbildung abgeschlossen. Es ist also noch Potenzial nach oben, sodass man zu seinen Gunsten das Jugendstrafrecht anwenden muss. Vor Gericht zeigt er keinerlei Reue und wirkt sehr emotionslos. Er sagt zwar, dass es ihm leid tut, dass jemand dabei verstorben ist, aber zu den eigentlichen Motiven äußert er sich nicht. In einem weiteren Gutachten wird er als äußerst gefährlich eingestuft. Es liegt zwar keine Persönlichkeitsstörung bei ihm vor, jedoch ein paar Persönlichkeitsbesonderheiten, die seine Tat begünstigt haben. Er ist in seinen Bedürfnissen auf sich fokussiert und zeigt wenig Mitgefühl für andere. Er neigt außerdem dazu, schnell wütend zu werden und handelt dabei impulsiv und aggressiv. Es handelt sich aber auch um einen sehr jungen Mann, der in seiner Persönlichkeitsentwicklung noch positiv beeinflusst werden könnte. Am 19. April 2005 wird der gebürtige Pole wegen Mordes und wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren verurteilt. Sigrids Schwester sagt in einem Interview im Anschluss des Urteils: "Mein Gefühl ist nicht gut. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich hatte Hoffnung, dass mehr gemacht wird. Nach dem, was er getan hat, was er meiner Schwester angetan hat, das ist nicht gerecht." Nach 10 Jahren Haft kommt er auf freien Fuß. Eine Zeit lang bekommt er noch eine Führungsaussicht. Diese ist ähnlich wie eine Bewährung. Mittlerweile ist er seit über 10 Jahren auf freiem Fuß und seitdem nicht mehr in Erscheinung getreten. Die Resozialisierung scheint in diesem Fall zumindest also erfolgreich gewesen zu sein.
Okay. Also ich hatte auch von dem Fall noch nie was gehört. Als er die Sigrid N. überfallen hat, hat er sie ja dann auch gebissen und hat dann auf ihr gesessen und eine Zigarette geraucht. Wieso?
Ja, das ist eine gute Frage. Er hat sich ja dazu nie wirklich geäußert. Er hat jetzt nur seinem Anwalt eben die Tatnacht etwas genauer geschildert. Aber zu seinen Motiven hat er sich eigentlich nicht geäußert, auch nicht vor Gericht. Also ich weiß noch, dass es in der damaligen Aktenzeichen XY-Folge so dargestellt wurde, dass er ja seine Gewalt- und Machtfantasien am Opfer ausleben wollte. So kommt es mir auch tatsächlich rüber.
Also so kam es mir natürlich auch vor, nur weil das ja vor Gericht mehr oder weniger wie ein Raub einfach verkauft werden sollte, der halt eben dann nur, in großen Anführungsstrichen natürlich das nur, in dem natürlich nur gemordet wurde, um von dem Raub abzulenken. Aber das hier sind ja dann schon Züge, also er scheint das ja dann schon in Anführungsstrichen genossen zu haben.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich klingt das auch nicht danach, dass er jetzt all das nur getan hat, um von dem Raub abzulenken. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann drapierst du vielleicht die Leiche so hin, dass du die entkleidest, vielleicht die Beine halt gespreizt aufstellst oder so. Da wäre mein Gedanke so, okay, ich versuche dir zu folgen, ich verstehe, was du machen wolltest, aber diese ganzen Einzelheiten wie diese Bissspuren, das wäre alles nicht notwendig gewesen. Ebenso dieser im Prinzip auch wieder ein Overkill. Eigentlich hieß es, dass er dachte, dass sie bereits nach dem Würgen gestorben ist. Ursprünglich. Später hieß es dann wieder anders. Aber auch die Art, wie er sie dann letztendlich ermordet hat und auch dieses 5 Minuten Warten, bis er die Leiche dann umgelegt hat und weiter auf sie einstach, das ist für mich eigentlich eher so, ja, das Zeug davon, dass er mit Mordlust gehandelt hat. Also das, was er da gerade getan hat, genossen hat.
Ja, so sadistische Züge, weil auch hier dieses Aufschneiden der Beine und so an den Oberschenkeln, das hat ja jetzt nichts mehr damit zu tun, dass ich meine Tat vertuschen will.
Ja.
Ich lasse es vielleicht noch durchgehen, wenn ich sage, okay, gut, er hat sie erwürgt, war sich dann nicht sicher und hat dann nochmal das Messer verwendet. Das kann ich vielleicht dann noch nachvollziehen. Aber
ja, aber auch hier muss ich sagen, es wird nochmal durch einen Aspekt nochmal unterstützt, dass er eigentlich Gefallen daran gefunden hat und quasi so wirklich diese Machtposition einfach gerade genießen wollte. Denn als er sein Opfer Arno N. niedergeprügelt hat, stand er auch erstmal seelenruhig vor seinem Opfer und hat eine Zigarette geraucht. Auch wie er dann halt vom Tatort in Anführungsstrichen geflüchtet ist. Er ist einfach ganz gemütlich weggelaufen, als wäre er jetzt beim nächsten Spaziergang. Also das zeugt ja eigentlich davon, dass er ja null Reue hat, dass er eigentlich weniger impulsiv gehandelt hat, sondern einfach so diesen Moment dann auch genossen hat.
Ja, und vor allen Dingen ist er da ja auch viel, viel brutaler vorgegangen. Ich meine, er wollte ihn ausrauben. Der Mann war stark alkoholisiert. Hätte er den jetzt niedergeschlagen, er hat ihn ja mit der Flasche niedergeschlagen, hätte er sein Geld nehmen können und abhauen können.
Mhm, genau.
Wenn man so nimmt, dass der da dann noch 20 Mal auf den Eintritt, wenn er am Boden liegt, das war ja unnötig in dem Sinne. Wenn es nur darum gegangen wäre, ihn auszurauben.
Ganz genau, das denke ich nämlich auch. Gut, okay, er kann dann auch argumentieren, ja, aber wenn der wieder auf Beine gekommen wäre, dann hätte er mich ja mehr oder weniger verfolgen können bis in die Wohnung. Er wusste ja, was ich dann als nächstes wahrscheinlich geplant habe, weil ich mir auch die Hausschlüssel abgenommen habe. Und könnte mich dann bei der Polizei anzeigen oder so. Also klar, kann man auch so argumentieren. Aber für mich, wie gesagt, so dieses direkte Verhalten nach der Tat, dieses seelenruhig erstmal eine Zigarette rauchen. Und er muss sich ja auch an der Weinflasche bedient haben, wenn seine DNA-Spuren auf dieser Weinflasche waren. Das zeugt für mich, wie gesagt, davon, dass er dann halt einfach so diese Gewaltfantasien, die er hatte, einfach mal ausgelebt hat.
Wie alt war er? Gerade volljährig, hast du eben gesagt.
Ja, 20. 20. Gut, zur Verhandlung. Also es kann sein, dass er dann zum Tatzeitpunkt 19 gewesen ist.
Ja, gut.
Also aber er war auf jeden Fall volljährig. Ja, das wäre mal eine interessante Frage. Wie siehst du das? Sind die 10 Jahre gerechtfertigt? Findest du es auch angebracht, dass er vor dem Jugendstrafgericht kam? Würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
Ja gut, in dem Alter ist es relativ häufig, dass das vom Jugendstrafgericht verhandelt wird. Es hat mich nicht überrascht, dass es vom Jugendstrafgericht verhandelt wurde. Problem ist halt, zu der Zeit mehr als 10 Jahre ging auch nicht. Mhm. Ich weiß nicht, es hat uns letztens jemand geschrieben, dass es auf 15 Jahre angehoben worden ist. Also als ich in der Justiz gearbeitet habe, waren es noch 10 Jahre, die du als Höchststrafe einem Jugendlichen geben konntest. Mhm. Deswegen, nein, natürlich, es waren im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, das wäre auch nur eine Frage von mir gewesen, was aus diesem Arno N. dann geworden ist. Hast du da irgendwelche Erkenntnisse? Weil ich meine, der hat ja komplett sein Gedächtnis verloren gehabt, war im Koma. Ich denke nicht, dass der das komplett schadlos überstanden hat.
Nein, also ich muss auch generell sagen, zu dem Fall selbst ist es wahnsinnig schwierig gewesen, dazu noch ausreichend Quellen zu finden, weil tatsächlich alles versucht wurde, mehr oder weniger zu löschen. Ich denke mal aus Schutz erstens natürlich vom Täter selber, der ja mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. Und wahrscheinlich auch zum Schutz der Identität von von einem Opfer, Arno. Ich habe zwar jetzt durch Zufall halt doch den kompletten Klarnamen gefunden, zumindest von den Opfern, aber interessanterweise niemals von einem Täter. Hast du ja auch gemerkt, dass ich den Täter zum allerersten Mal seit 179 Folgen nicht benannt habe.
Ja, das ist aber bei Jugendlichen ist das häufiger der Fall. Da wird ja sowieso dann auch hinterher der Name geändert, also kannst du beantragen.
Ja.
Ich hatte auch schon Jugendliche, die also in meiner Zeit in der Justiz, die jemanden umgebracht hatten, die kam dann, wie gesagt, Name von denen, auch von der Familie, wenn die wieder dahin zurückgegangen sind, wurde geändert. Und so, dass da halt einfach dann auch ein Schlussstrich gezogen werden konnte. Nee, natürlich, ich meine, klar, es war ein Mord auf jeden Fall, der ja auch nicht jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, der ja jetzt auch nicht war, Pistolenschuss und Tod, sondern da ist ja ein Mensch erwürgt worden, dann hinterher auch noch verstümmelt worden, will ich es jetzt mal nennen.
Mhm.
Und auch die Tat gegenüber dem Arno N. war ja schon sehr brutal. Also wenn der da den niedergeschlagen hat, wollte unter dem Gesichtspunkt, dass er ihn ausrauben wollte und den dann noch mehr oder weniger ins Koma getreten hat, sind ja schon zwei sehr heftige Straftaten. Also ich denke mal, wenn der jetzt 35 gewesen wäre, wäre der mit 10 Jahren nicht davon gekommen, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ich denke,
nicht.
Da wären wir dann schon im Bereich lebenslänglich.
Ja.
Je nachdem, wie das in der Wohnung da abgegangen ist, vielleicht noch mit besonderer Schwere der Schuld. Aber gut, hier, es ist da halt Makulatur darüber zu reden. Er ist nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, da gab es nur 10 Jahre. Also mehr kann man nicht machen.
Da hast du auch absolut recht. Dass er vors Jugendstrafgericht kam, ist ja nachzuvollziehen, weil das oftmals der Fall ist. Es ist trotzdem wahnsinnig traurig. Also ich habe ein großes Problem damit, wenn ein Mord begangen wird, aus meiner Sicht zumindest, wie es sich anfühlt, aus Mordlust. Wenn du jetzt im Affekt handelst und jemanden in einem Streitgespräch oder so, ja, wenn du ihn deswegen ermordest, ist es immer noch was anderes, dass man sagt, okay, das war jetzt eine einmalige Geschichte, das ist halt, da haben sich Emotionen hochgeschaukelt, was auch immer. Aber es ist was anderes, wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand aus Mordlust gehandelt. Und dann zu sagen, da wird jemand resozialisiert, also zumindest bei mir herrscht dann so der Gedanke, ja, aber wer sagt denn, dass dieses Gefühl nicht für immer in jemanden schlummert und das dann vielleicht doch nochmal ausbricht. Und das ist für mich ein ganz, ganz schlimmer Gedanke.
Das kann dir keiner sagen.
Ja.
Genauso wie dir keiner sagen kann, dass der Mensch, der jetzt auf der Straße an dir vorbeiläuft, der vorher nie was gemacht hat, dass der nicht in 3 Wochen jemanden umbringt. Da kannst du nicht nachgehen. Hier, das ist halt schwierig. Zu mir hat mal ein Strafverteidiger gesagt, mit dem ich telefoniert hatte, so bis 23, 24, 25, hast du gute Karten, dass du noch vors Jugendgericht kommst. Mit einem Mandanten. Je nachdem, wie der Mandant auch drauf ist, ob was da vorher schon war. Bei ihm war es ja auch so, dass der vorher kein selbstständiges Leben geführt hat. Er hat bei seinen Eltern gelebt noch, hat keine Ausbildung gehabt. Ja. Also da kann man doch sagen, okay, gut, der ist noch nicht so ins Leben integriert, dass man den als erwachsen betrachten kann.
Ja, das kann ich, also diese Beweggründe, die kann ich nachvollziehen, ja.
Das kam ihm noch zugute. Dass es natürlich bestimmt auch Straftäter gibt, die eine schwere Straftat begangen haben und sich wirklich dann damit beschäftigen, resozialisiert werden und nicht mehr in Erscheinung treten. Sowas gibt es.
Ja, ja, möchte ich auch
das
nicht.
Das will man nicht absprechen. Ja. Ja, hier ist es halt so, und das finde ich halt heftig, es waren ja im Prinzip, waren es ja 2 Taten. Also es waren 2 Taten.
Mhm.
Und auch bei der ersten Tat hätte der Mann daran sterben können. Also das war mehr oder weniger, denke ich, mehr Glück, dass er das überlebt hat. Er hat ja im Koma gelegen.
Ja, deswegen versuchter Mord.
Genau. Hätte er vielleicht noch 2-mal auf den Kopf eingetreten, wäre es vielleicht für den Arno N. dann auch vorbei gewesen. Und ich finde es halt ziemlich krass, dass jemand dann sofort danach, eine halbe Stunde danach, dann den nächsten Menschen umbringt. Und das spricht für mich dann schon in die Richtung, in die auch der Gutachter gegangen ist, der gesagt hat, okay, das ist ein gefährlicher Mensch hier.
Ja.
Deswegen, ich weiß es nicht. Das Schlimmste ist halt eben, denke ich mir, wenn du so jemanden dann in Haft sitzen hast, weißt, okay, wir sind hier bei 9,5 Jahren und ich merke, der wird nicht besser. Also der hat keine Einsicht, der ist nach wie vor so.
Kannst du trotzdem wahrscheinlich nichts unternehmen, oder?
Du kannst nichts machen, nein. Du kannst ja niemanden für etwas verurteilen, was er noch nicht gemacht hat.
Ja, also genau den Ausdruck habe ich nämlich auch gehört. Es ist halt, 10 Jahre sind die Maximalstrafe.
Ja.
Danach musst du jemanden einfach freilassen.
Genau.
Das ist genau das Problem. In seinem Fall scheint es ja zumindest Erfolg gehabt zu haben. Er ist ja jetzt schon seit über 10 Jahren auf freiem Fuß und ist jetzt nicht wieder in Erscheinung getreten. Ja, von daher kann es sein, dass es halt gefruchtet hat. Es ist für mich trotzdem immer so ein, es hat einen negativen Beigeschmack und vor allem, wenn ich auch an die Hinterbliebenen denke.
Absolut.
Das ist einfach wahnsinnig traurig, dann dieses Gefühl zu wissen, da ist jemand mit solch einer Tat einfach mit 10 Jahren davon gekommen.
Absolut. Ich meine, du kannst einem Hinterbliebenen sowieso, ich denke, darin nicht gerecht werden. Aber das hier, mit so etwas ist es noch schwerer zu rechtfertigen, sagen wir es mal so. Wenn man jetzt sagt, okay, der bleibt lebenslänglich drin, der wird auch nicht mehr rauskommen für die Tat, dann ist der Angehörige zwar immer noch tot, aber man denkt, okay, er kommt zumindest nicht mehr in Freiheit. Oder wenn er freikommt, ist es ein alter Mann. Ja, das ist in 10 Jahren nicht der Fall. Ich meine, 10 Jahre sind eine verdammt lange Zeit, natürlich. Aber im Verhältnis zu einem ganzen Menschenleben, was nicht mehr weitergegangen ist, ist das natürlich nichts.
Ja. Gut, bezüglich Fotos muss ich jetzt auch dazu sagen, klar, das Ganze hat vor dem Jugendstrafgericht stattgefunden. Dementsprechend waren jetzt auch keine Fotos existent jetzt von einem Täter. Und so zumindest habe ich keine gefunden. Ich habe von den 2 Opfern habe ich Fotos in sehr schlechter Qualität, aber selbstverständlich auch sehr gut unerkenntlich gemacht. Die laden wir euch natürlich auf Instagram hoch. Das findet ihr dann unter @allejahremörder mit OE geschrieben auf Instagram. Falls ihr Instagram nicht habt, dann guckt gerne mal auf unserer Homepage vorbei, allejahremörder.de. Da könnt ihr unsere Beiträge auch einsehen. Kommentieren könnt ihr aber nur auf Instagram. Und da würde uns natürlich auch brennend interessieren, was ihr zu dem Fall zu sagen habt.
Ja, wenn ihr kein Instagram habt und trotzdem kommentieren wollt, könnt ihr uns gerne E-Mail schreiben, ist auch kein Problem. contact@allejahremörder.de oder ihr benutzt einfach das Kontaktformular auf der Internetseite. Das geht auch, wenn ihr uns da eure Gedanken noch mitteilen wollt.
Genau. Ja, heute mal einen etwas kürzeren Fall als sonst. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich fand den Fall sehr interessant. Ich hoffe, euch ging es jetzt genauso. Und wie gesagt, musste ich mich ja auch mitten in der Recherche nochmal umentscheiden, doch einen anderen Fall zu behandeln, weil es halt einfach nicht ging. Ich hatte da sowas wie so eine Blockade.
Ja, das ist manchmal so. Man muss sich wohlfühlen beim Schreiben. Also wohlfühlen natürlich, wir schreiben über Morde, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja, also man muss ein Umfeld haben, in dem man auch kreativ das dann abarbeiten kann. Und wenn das so ist, dann ist es so. Ist doch nicht schlimm.
Genau.
So, soll ich dir mal was Neues raussuchen für dein neues positives Umfeld im Folge quasi?
Sehr gerne. Aber was würdest du eigentlich machen, wenn ich sagen würde, nö?
Ja, dann würde ich das heimlich machen und würde das dann per E-Mail schicken.
Dann, ich verstehe, okay. Dann ja. Mach es jetzt unheimlich.
Gut. Unheimlich. Mach das jetzt unheimlich toll. Klicke ich jetzt hier auf die Zahlen. So, okay, wie schön. Und sage dir 1953.
Ja, das Jahr hatten wir einmal erst und bislang noch keine Fallvorschläge. Also sendet super gerne eure Fallvorschläge ein. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn du noch irgendein Jahr so einen 40ern oder 50ern ziehst, weil ich immer Angst habe, dass nicht genug Quellen dann existieren. Aber das wird schon.
Okay, dann schreibe ich das jetzt mal auf. Mhm. Okay, ich habe fertig.
Super.
Okay, ihr Lieben. Dann würden wir euch jetzt mal in die neue Woche entlassen und wünschen euch dafür alles Gute. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal bei Ungedingst reinhören. Das ist ein anderer Podcast, der kommt immer mittwochs raus. Steht alles unten in den Shownotes. Auch wie unser Reich steht da auch unten drin. Haben wir euch ja eben alles schon gesagt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.